Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und das hier ist der zweite Teil von dem Le Brunch, den ich letzte Woche am Sonntag angefangen habe mit Indie-Interviews, die ich auf der Gamescom gemacht habe. Ja, ich bin ein bisschen im Sack, ich habe die ganze Vollmondnacht durchgeschrieben, ein bisschen durchgearbeitet und hänge jetzt so ein bisschen vom Mikrofon und nag an meinem Kaffee. Deswegen komme ich mal ohne Umschweife direkt zum ersten Interview. Und zwar habe ich auf der Gamescom auf dem Indie-Arena-Stand völlig zufällig, also wirklich völlig zufällig, ich wusste gar nicht, dass dieses Spiel existiert, Jetpack Squad gesehen. Und das ist ein total geiles Arcade-Spiel, so in der Richtung von Metal Slug und so, was von einem relativ kleinen Entwickler kommt, der eigentlich, also VAP Games heißen die, von denen habe ich noch nie etwas gehört. Ich weiß auch gar nicht genau, wo die herkommen, aber hauptverantwortlicher war der Alexei Abramenko, wenn ich ihn richtig ausspreche. Den habe ich mir kurz für ein paar Fragen geschnappt. Leider ist das Interview Segment mit ihm nicht so besonders lang, weil er sichtlich nervös war und wahrscheinlich auch relativ überrascht, dass so viele Leute sich für sein Spiel interessiert haben. Also wirklich extrem cool. Ich schmeiß erstmal das Interview voran und sag gleich nochmal ein paar Takte dazu.
So I just played Jetpack Squad. And I really liked the game. I'm quite surprised because it's like the arcade games like Metal Slug or something and really plays very well. So your approach to Jetpack Squad, was it you wanted to do something like an arcade game, something like Metal Slug?
Oh yeah, Metal Slug is one of the biggest inspirations. I mean the fast shooting and the giant bullets and sprites and explosions and all that stuff.
Yeah.
But at the same time, like I wanted to create a classic shmup like Gradius and R-Type, Enhander.
So I recognize the very, very good controls. That's something you really nailed, is that the character controls absolutely perfect with all the dashes and the sword and the shooting and the grabbing. And the grabbing is quite unique. I haven't seen that a lot. So did you had a hard time to get the controls right?
Thanks, first of all. Yeah, I spent a lot of time adjusting the controls and making it all feel good. I mean, there are a lot of effects, so yeah, I experimented a lot of with different effects, different smoke explosions and screen shake. And also the grabbing system, I mean, it's really complex because you can grab any object. So every object needs to know how to behave when you grab it and how to throw it, so it's a really complex system.
But it works really well. And what I also like is the art design. It's basically the Jetpack Squad is basically cats, right?
No, right now there are two characters. One is a cat, the other is a unicorn. But normally you'll have three different characters. For now there are only two characters, so yeah, it switches like that. But we're gonna you basically pick three different characters for your squad. From like a roster of 6 or 9. Basically they have different abilities, different weapons, like that.
Basically all characters are animals.
Well, maybe robots, maybe we'll have humans.
Basically influenced by animals, maybe so. So when will this game be out?
No idea. For now it's quite early in the development, so
Your target system is PC?
First we are planning to release on Steam, PC, Mac, Linux, and then we'll see if we can get to consoles.
Okay, thank you very much for the interview.
Thank you.
Das war der gute Alexei, der Hauptverantwortliche hinter Jetpack Squad und echt, also wenn ihr so auf Arcade-Shooter steht und Metal Slug gerne gespielt habt oder andere Run-Guns, die von Treasure zum Beispiel und so, ihr müsst das unbedingt im Auge behalten. Das ist wie diese Spiele nur so ein bisschen auch Crack, weil man fliegt rum mit seinem Tier, hat dieses, wie gesagt, das namensgebende Jetpack, kann also sich frei durch die Luft bewegen, wie den Shooter ablief, fliegt von links nach rechts und ballert alles ab, riesige Sprites, alles ist irgendwie so ein bisschen dynamisch, man hat diese Grappling-Hook-Mechanik, dass man so Sachen vom Boden aufnehmen kann, dazu zählen Trümmerteile, irgendwelche Gegenstände, die in der Umgebung rumstehen, sogar manche Gegner, die man dann auf andere Gegner steuern kann. Das hat sich fantastisch gespielt. War eine total gute Steuerung gehabt und war super überrascht. Also da bin ich extrem gespannt, was da kommt. Ich hoffe, dass es da bald vielleicht ein paar weitere Informationen gibt. Denn, wow, richtig geil, hat mich super überrascht. Über das nächste Spiel bin ich beim Indie-Arena-Stand auch völlig zufällig gestolpert. Und zwar geht's da um Verge. Das ist ein düsterer Puzzle-Plattformer, so aus der Ego-Sicht, so im Stil von Portal oder vielleicht auch Cube, so diese Richtung. Und das, wie gesagt, ist sehr, sehr düster gewesen. Das hat mich extrem überrascht. Also Protagonist ist ein Mensch, der verbundene Augen hat, der mit nacktem Oberkörper durch grauliche, sehr, sehr finstere Szenerien läuft. Und das hat mich natürlich als Horrorfan sofort angesprochen. Da musste ich mir also jemanden für ein Interview heranholen, um mehr drüber zu erfahren. Und erwischt habe ich den Philipp Döschel von FDG Entertainment. Dieses Interview ist deshalb auch ausnahmsweise auf Deutsch, weil das ist ein kleines Studio, das aus München kommt. Die machen normalerweise Mobile Games. Und ja, da bin ich mit ihm mal in eine etwas ruhigere Ecke gegangen, in Raucherecke, und habe mit ihm ein bisschen über deren Spiel geschnackt. Hier kommt das entsprechende Interviewsegment.
Ich bin gerade über Verge gestolpert und das Erste, was mir aufgefallen ist, das Spiel sieht ungewöhnlich aus. Alles komplett in Schwarz-Weiß und ihr habt auf dem Cover so einen Typen, der verbundene Augen hat und so, und das sieht ziemlich düster, ernst und gruselig aus.
Ja, es ist auch relativ düster, das Spiel. Du hattest einen Autounfall, du wurdest vom Auto angefahren und bist dann im Koma. Mhm. Und das ganze Spiel passiert eigentlich in deinem Kopf.
Ach so,
deswegen ja. Auch diese gräuliche Optik, das ist eigentlich eine Traumwelt. Es gibt ja auch dieses Gerücht oder was auch immer, dass man in Träumen keine Gesichter sieht.
Ja.
Deswegen hat er kein Gesicht. Und du probierst eigentlich, aus diesem Koma auszubrechen. Mhm. Das ganze Spiel, die Optik vom Spiel verändert sich auch über das Spiel hinweg. Das heißt, im ersten Level zum Beispiel, da hast du einfach nur kahle Wände und dunkle Ecken und so. Und die werden dann irgendwann ein bisschen heller und dann kommen mehr Details dazu und so weiter und so fort. Dasselbe trifft auch auf die Musik zu. Das heißt, am Anfang hast du nur ganz reduzierte Musik und dann kommen immer mehr Instrumente dazu. Man hört es hier jetzt nicht, aber wenn du es dann spielst, dann hörst du auch ab und zu mal so Geräusche aus der realen Welt. Dieses Piepen von der Herzmaschine oder was auch immer.
Also in Wirklichkeit liegt die Person in einem Krankenbett sozusagen oder auf einem Ort, der jetzt nicht besonders bekannt ist, aber so Außeneinflüsse sind dann, dringen manchmal in diese Koma-Welt rein.
Genau, ganz genau. Man hat auch eine Tochter, die kriegt das dann so ein bisschen mit, wie die... Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber man kriegt halt mit, dass man eine Tochter hat und das wird auch über bestimmte Gegenstände erzählt, die man dann im Spiel findet. Und am Schluss muss man halt irgendwie aus diesem Koma ausbrechen.
Das geschieht in der Form eines Ego-Puzzlers?
Ganz genau. Ganz genau. Es geht, reiht sich ein in Spiele wie Portal, Cube oder Antichamber. Und das heißt, es hat jetzt schon USK 6-Rating. Also jetzt zwar nur für die Gamescom, aber es wird auch nicht...
aber geht so in dem Bereich so 12 oder...
Ich denke mal, es wird auch 6 oder 12 irgendwie sowas sein. Also spielbar von jedermann, ist keine Brutalität oder kein... auch wenn es die Ego-Perspektive ist, kommt es komplett ohne Gewalt aus. Und das ist wirklich ein reines Denkspiel.
Habt ihr denn, also meistens haben so Puzzle-Plattformer ja auch immer so einen gewissen Gameplay-Hook irgendwie. Also zum Beispiel, dass man die Umgebung fluffig machen kann oder dass es Portale gibt oder irgendwie so Zeug, was man so kennt. Was war so euer Ansatz, euch ein bisschen von der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Konkurrenz abzuheben?
Also in Verge ist eigentlich die zentrale Schlüsselmechanik ist eigentlich, dass man mehrere Kopien von sich selbst erstellen kann an bestimmten Orten. Und sich dann zwischen denen hin und her transferieren kann.
Cool, ja.
Und jeder Klon zum Beispiel kommt nur an bestimmte Stellen hin im Level. Und so muss man halt dann schauen, dass man von A nach B kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel 3 Kopien von sich erstellt hat im Level, dann muss auch nur eine den Level verlassen. Also kann auch nicht alle mitgenommen werden. Okay. Es gibt auch Stellen, wo einfach eine Kopie von sich selbst geopfert werden muss. Also zum Beispiel, wenn man dann so eine... Säure, Wasser, Becken, wenn man da reinspringt, dann stirbt diese Kopie. Und man kann aber, das ist vielleicht ein bisschen makaber, kann dann aber auf diese Plattform, die dann aus dir selbst entsteht, draufspringen und somit kommst du dann über so Flächen drüber.
Ja, doch schon ganz schön düster so, ne?
Für düster, ja. Also es ist jetzt kein Happy Happy Joy Joy Spiel. Ja. Aber es ist mal was anderes. Also wir haben viele sehr bunte Spiele und das ist mal ein ganz anderer Ansatz, mal was Ernsteres. Das ist auch eines der ersten Spiele, die wir machen, die auf PC rauskommen werden. Wir kommen eigentlich aus der Mobile-Ecke.
Was habt ihr vorher gemacht?
Also wir machen eigentlich seit 14 Jahren mittlerweile Mobile-Games. Angefangen bei Schwarz-Weiß-Spielen, über die Farb-Handys bis hin jetzt zu Smartphones, die eigentlich schon so sind wie ein Computer vor 3-4 Jahren oder so und eigentlich keine wirklichen Grenzen mehr haben. Und unser Traum war eigentlich schon immer, für PC und Konsole zu entwickeln. Also so in Anführungszeichen die richtigen Spiele sind.
Ja, genau.
Wenn man hier jetzt ein Mobile-Spiel präsentieren würde mit dem iPad, das wird höchstwahrscheinlich nicht viele Leute interessieren, aber hier so ein schöner Fernseher, Gamepad und sowas, ist natürlich ganz was anderes.
Das fühlt sich dann für die Leute irgendwie komischerweise immer noch vollwertiger an als ein Smartphone-Spiel.
Ja. Ganz genau, obwohl, also gerade mit Unity und sowas ist das Portieren gar kein Ding mehr. Lustigerweise hast du dann dasselbe Spiel auf dem iPhone und meinetwegen auf der 360.
Ja.
Und auf der 360 kostet es dann 15 Euro und auf iOS kostet es dann, wenn du Glück hast, 1 Euro und das liegt dann wie Blei in den digitalen Ladenregalen.
Ja, ja, ja. Das ist echt ein schwieriger Markt irgendwie insgesamt auch, ne?
Das ist ein bisschen traurig. Also ja. Premium hat es gerade auf Mobile schon richtig, richtig schwer.
Mhm.
Auf PC, Konsole zum Glück noch nicht so. Da ist noch eine andere Wertschätzung da und ein anderes Qualitätsbewusstsein. Weil irgendwie muss man auf seine Kosten kommen. Wir haben alle irgendwie eine Miete zu zahlen und Familie zu ernähren.
Wie vielleicht daran, dass die Leute auch bewusst an eine Konsole gehen und dann sagen so, jetzt spiele ich ein Spiel. Und bei so einem Mobiltelefon ist es eher so eine Gelegenheit. Und vielleicht
das sind so Minutendiebe und so Sachen, die man halt immer nur so 2-3 Minuten spielt und dann während man auf den Bus wartet oder irgendwie sowas. Und kann man sich natürlich auch nur schwer rein vertiefen. Ich merke es auch an mir selber. Es gibt so ein paar Spiele, die ich echt geil finde, auf Mobile zum Beispiel. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Dieses auch so ein Gruselspiel von Amazon Game Studios.
Ja, das ich mir die ganze Zeit kaufen wollte. Ich überlege auch gerade, wie es heißt. Aber ein ziemlich so wo es spielt in so einer Anstalt, glaube ich.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Der Name fällt mir nicht ein.
Super geiles Spiel. Ja. Ich habe das.
Unsere Hörer werden wahrscheinlich sofort in den Kommentaren jetzt das reintippen, aber das soll richtig gut sein.
Es ist super. Also auch wenn es nicht von uns ist,
absolute
Kaufempfehlung. Ist ein bisschen teurer für Mobile. Aber das Spiel im Dunkeln mit Kopfhörern, wenn man es spielt, wenn man im Bett liegt, bevor man schläft, dann dauert es noch mal ein bisschen länger, bis man einschlafen kann.
Sehr, sehr geil.
Grandiose Atmosphäre, alles super. Mhm. Aber solche Spiele haben es halt extrem schwer auf Mobile. Das hat sich kaum verkauft.
Mhm.
Ja, dann musst du überlegen, was machst du? Ja, mach ich es kostenlos? Dann muss ich wieder irgendwie Werbung reinhauen oder irgendwie In-App-Purchases und so eine Free-to-Play-Mechanik. Und keine Ahnung, es ist halt kein Spielspaß irgendwie.
Jetzt nochmal eine letzte Frage zu Word, bevor wir komplett abdriften. Ne? Eine Sache wollte ich noch fragen. Also oft haben sie, das ist ja schon ziemlich gruselig, eher so eine Grusel-Horror-Richtung, obwohl ihr keine Gewalt darstellt und so. Aber ist das irgendwie inspiriert von etwas, von einer persönlichen Erfahrung vielleicht oder von Sachen, von Werken, die ihr besonders mögt? Also wolltet ihr unbedingt dieses Thema aufgreifen, weil euch das schon lange beschäftigt hat?
Also das Team, was hinter Word steckt, hat lange Zeit Puzzle-Games gemacht, so Physics-Puzzle größtenteils. Das ist das Team von Cover Orange. Und irgendwie war es mir so an der Zeit, dass wir es anders machen. Ja, und der Johnny, der das Spiel größtenteils entwickelt, der hat schon öfters mal irgendwie so Ansätze probiert, irgendwann was anderes zu machen. Und dann irgendwann kam er dann mal mit einem Prototypen daher, der hat alles untexturiert und so, einfach nur die Mechanik. Und hat gemeint so, hey Philipp, keine Ahnung, meinst du, das ist was? Irgendwie so habe ich gespielt und boah, geil, das muss man machen. Und dann haben wir so überlegt, okay, in welche Richtung gehen wir und so, ja. Weil wie verklickerst du das den Leuten, dass du irgendeine Kopie von dir selbst erstellen kannst und dich da hin und her transferieren kannst? Das kannst du ja nicht in der realen Welt machen oder dann nimmst du irgendwelche Roboter oder Sci-Fi ist auch komisch irgendwie, das hat es oft schwer. Und dann irgendwie sind wir dann auf dieses Koma-Zeugs gekommen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie. Das war dann auch eine Idee von Johnny. Und ja, dann haben wir lange Zeit probiert, irgendwie das grafisch darzustellen und haben ungefähr 1000 Ansätze probiert. Und irgendwann ist dann das dabei rausgekommen, was es jetzt ist. Und wir sind auch sehr zufrieden. Und das ist jetzt übrigens auch das erste Mal, dass das Spiel öffentlich gezeigt wird. Wir arbeiten jetzt seit 1,5 Jahren dran. So mehr oder weniger im Stillen und gehen jetzt halt raus damit und sind sehr positiv überrascht. über die Resonanz. Also es kommt sehr gut an. Überraschend viele Frauen spielen das und finden das interessant. Mhm. Also bis jetzt echt sehr zufrieden.
Macht auch einen interessanten Eindruck. Ich bin ja auch gerade so im Vorbeigehen so, oh, was ist das? Also es funktioniert auf jeden Fall.
Weil es halt wirklich ganz anders ausschaut. Mhm. Also man kann, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute vielleicht an, wie ist Unfinished Swan? Nee,
ja, richtig, was noch, Unfinished Swan.
Was war, aber das ist ja wirklich nur schwarz-weiß, was auch ein super geiles Spiel ist, ein super geiles Konzept. Bisher hat noch keiner den Vergleich gebracht. Interessant.
Wir bringen ihn offiziell jetzt.
Ja, das ist halt schön, dass halt, wenn man es schafft, irgendwie Style und Gameplay zu verbinden und irgendwie so ein bisschen was Neues zu schaffen und das den Leuten dann auch noch Spaß macht, das ist dann sehr schön. Sehr
cool. Kommt das dieses Jahr noch raus, oder?
Ich glaube es nicht.
Wahrscheinlich eher so früher, oder?
Ja, wir haben noch kein Release-Datum. Also wir haben auch mittlerweile aufgehört, irgendwelche Daten rauszugeben, weil man hält die eh nicht ein.
Spielentwicklung, ja. Das ist
super ambitioniert und denkt sich, boah, geil, ja, auf jeden Helm. Jetzt ist Januar, ja, im September bringen wir es raus und dann ist irgendwann so August und denkst du, boah, okay, vielleicht September nächstes Jahr dann so ungefähr.
Das kann man sich so als vielleicht als Spieler so nicht so vorstellen, dass man, da stolpert man ständig über irgendwelche Sachen, womit du überhaupt nicht rechnest und dann sagst du, ja klar, werden wir in einem halben Jahr fertig und dann stellen neue Probleme und die müssen erstmal gelöst werden.
Zum Beispiel jetzt hier bei Verge, anfangs sind wir von einem halben Jahr ausgegangen. Wir dachten, okay, ja, cool, Mechanik ist klar, Level waren im Prototyp schon 10 und dann dachten wir, gut, ein bisschen Grafik noch und ein bisschen Story überlegen und so, wird schon, halbes Jahr ist gut. Ja. Jetzt sind wir schon ein Jahr drüber. Ja. Mittlerweile sind ungefähr 200 Level entstanden, weil wir halt viel über Bord geworfen haben und auch der Level-Designer, der kommt halt mit der Zeit immer besser mit der Mechanik zurecht und kann dann bessere und interessante Level machen und dann ist immer mal hier und da ein Feature dazu gekommen oder der hatte mal eine Idee oder der andere und also das ist auch das Schöne an der Spielentwicklung, weil es ist einfach ein sehr dynamischer Prozess. Es ist nicht so wie beim Film, wo alles dann im Voraus relativ in Stein gemeißelt ist, wie im Drehbuch.
Alles geplant und die einzige Dynamik danach ist halt noch die Schnittarbeit. Ja. Meistens werden da die Fehler ausgebügelt, wir fixen das in Post, sagt man immer so schön. Ja, genau. Und bei der Spielentwicklung ist ja klar, also da kann auch selbst in der letzten Minute noch irgendwie was reinkommen, dass es dann irgendwie den Kick gibt. Ganz und die das Gefühl dann halt so, also dieses Feeling, gerade bei Actionspielen, man kennt es irgendwie, nebenan hattet ihr nämlich, ist nämlich noch ein schönes Actionspiel bei euch, wo auch die Steuerung klickt und das muss ewig gedauert haben, sowas hinzukriegen. Und bei euch mit dem Look und so, das dauert halt ein bisschen den Entwicklungsprozess.
Ja, das dauert einfach und gut Ding will Weile haben. Ja, wie es immer so schön heißt. Und noch ein.
Wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Seht auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Vielen Dank.
Alles klar. Danke fürs Gespräch.
Danke. Ciao.
Ciao.
Das war der gute Philipp über sein Spiel Verge. Wer also Scheiße, jetzt habe ich mich völlig versprochen. Wer Puzzle-Plattformer mag und wer Geschichten in Spielen mag, die ein bisschen vielschichtiger sind, wo zwischen den Zeilen gelesen werden kann, die eine Metaebene haben, ich glaube, die sollten Verge auf jeden Fall im Auge behalten und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir nächstes Jahr Neues davon sehen. So, das nächste Spiel heißt Fragments of Him und das geht durchaus von der Zielgruppe in der recht ähnliche Richtung. Es ist auch ein Spiel aus der Ego-Perspektive, wo man aber keine Puzzle-Elemente hat, sondern das scheint mehr so ein Narrative Exploration-Spiel zu sein, also etwas sehr so in Richtung Everybody's Gone to the Rapture oder Gone Home, was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Das Spiel heißt Fragments of Him und dieses Interview hat der Manu geführt und ich werde euch ohne Umschweife direkt mal da reinschmeißen. Bis gleich.
Could you introduce yourself to our listeners before we start about the interview?
Sure. My name is Professor Matta Haggis. I'm actually a university professor from NHTV in the Netherlands, where I teach about game design, I teach about narrative design, interface design, all kinds of aspects of games development. And I'm the narrative designer and game designer collaborating with Sassybot Studio to make Fragments of Him.
So the game is a very story-driven game. Can you give I just played the first 5 minutes of the game. Can you explain the title, Fragments of Him? I saw in the first 5 minutes, it's about death, right? It's about the loss. And
In some respects it is, but in many respects it's about how people cope with death, how we move on from that. Because yes, there is grief in this game, there is sadness in this game, there's a tragic accident. But really it's about finding meaning after that. So it's really some people say it's about death. It's actually really about love. It's about hope. It's about finding value in the memories. Yeah. And it's about helping us remember to cherish the moments we have with us every day and the people we have around us all the time. Mm.
So Fragments of Him is a direct, like, it means the remembering of the loss and what you miss talking to the people you loved.
Partly, Fragments of Him is really about understanding who a person was in your life, what they meant to you. After a person leaves your life, it could be in such tragic circumstances as this, or it could be even just a breakup, a relationship. You have this time where you try and put it all back together again. You see, what did that mean to me? What was this person? Who were they in my life? And part of that is about assembling the fragments of what they meant to you.
And taking things for granted, right? That was like one of the topics in the first 5 minutes.
Yeah, very much so.
You know you love someone, but maybe you didn't tell him or her.
Absolutely, yeah. I mean, we have people that we love around us all the time, but we never know when the last moment with them is going to be. Mm. So we really need to kind of hopefully embrace those moments and cherish them when they come and try to make more of them.
So it feels like a little bit like the old adventure games. Like you walk around in areas and you click on things.
Yeah.
What was the challenge to make it still playable and make it like a game, that it's not just the story you tell?
Well, some people are going to debate whether this is a game. Some people debate whether things like Gone Home are games or whether The Arrest is a game.
But it's like in that kind of
in that kind of genre. I mean, we sort of semi-jokingly call it a playable interactive narrative experience, partly because we like the acronym PINE, P-I-N-E. But I think it's useful sometimes to go, we are making an interactive experience here. It's about telling a great story through the interactions we have available to us. We're not saying it's not a game, but we're saying that we can see why people would say it isn't. In the end, we want to make a great experience. How people want to classify that, that's really up to them, as long as we're proud of what we make in the end here.
I don't like the question, is it a game or not? I like visual novels, for example.
Yeah.
And that's mostly you read and turn pages, you know? And this feels like a visual novel, but like with interaction with the objects and stuff like that. Yeah.
Very much so. It's almost like a point-and-click adventure, but we've taken out kind of that puzzle element. We have stripped away a lot of the elements that make it kind of a core game.
Yeah.
We see this as something that's been happening a lot in games in the last 5-10 years or so. Things like Flower, things like Journey. We're really questioning, how much do we need on-screen HUDs? How much do we need energy meters? I mean, Halo, hardcore title, but they were really the first people to go, let's have a recharging energy shield. Yeah. Let's just take cover and the player's going to be okay. And I think that we in mainstream game design and in a slightly more arty kind of abstract game design that we're moving towards a little bit here, there is this question of how much of a game is necessary to still make a great interactive experience. And I think we're on that kind of border ground there.
You're in charge of the story?
Yes, very much so.
Do you take from personal experiences? Are a lot of you in this game?
Yeah, there is a very great deal of myself in here. Fortunately, I've not lost a partner in these exact circumstances, but I have had a friend who passed away very suddenly. That she drove off to work and never made it there. I've lost quite a few friends too soon in my life. But also there's elements from breakups, and you know, when a relationship ends, there is actually a similar sense of grief, because I think the end of a relationship or a moment of death like this, you're not just grieving for kind of what stopped. Mm-hmm. It's about the futures you imagine together.
Yeah.
Those futures that you've lost, you're also grieving for that. And putting some of that in there is part of it. But what I really wanted to do with this game is talk about how love can overcome that. Mm-hmm. How remembering the good times is actually kind of the way out of sadness. Rather than pushing it all away, rather than trying to defeat this pain inside you at the loss, it's about remembering what you had and going, that was so special to me. I will never regret having had those moments. No matter what happened at the end, those moments are worth remembering. And so it is about dealing with these things, but it's about that uplifting ending. It's about finding hope for the future. Mm. So sad journey, happy-ish ending.
So it's not about telling a story, like a specific story, but more like giving the player something to reflect on and think about. It's more like fragments you give the player to think about things and about the own loved one in his own life or her own life.
Well, it's funny. I mean, this is a very specific story. This is fiction, but like I say, there's a lot of real stuff in there. The dorm room that Sarah stays in, one of the characters from the game, that was actually my dorm room on that exact campus at that university when I was studying. I've been on dates to the cinema. I've gone to the cafe. I've stayed in the hotel across the road that you drive past in the first 5 minutes. These are real-world locations. These are real people. Sarah's experiences at university very, very closely match my own experiences at university. So there's a lot of life in there. It is a story, but what we find is the people who've played sort of longer sections of this, they come to say, oh my God, that reminds me so much of when my father passed away or when I lost a friend. And yes, it's a story, but the emotions that are in there are absolutely real. These emotions are absolutely taken from my own life. I have a partner who I'm absolutely head over heels in love with. We've been together for a few years now, and it's a wonderful, wonderful thing. And pouring all that love into this game is what people relate to. They go, I know that feeling of being in love. I can relate to that. I can relate to all those emotions. So people are finding their own love story, their own friends, their own loved ones, their own family in this story. The same way people do with a novel or with a movie.
Yeah. Is there, in the first 5 minutes, you just saw him, I guess it's him.
Yes, that's Will.
And he fades away and he returns when you click on special items and stuff like that. Are there any dialogue options in the game, or is it always like you alone and you and the environment is just like... I don't know how you call it, like visualized or...
Yeah, so there's four main characters in our game. Mm-hmm. And when you're playing, you play in what we almost call a second-person perspective. Mm-hmm. As you mentioned earlier, a little bit like a point-and-click adventure where you click and the character goes and interacts with that item. In a lot of other games like this, like Gone Home and Dear Esther, you were inside that character. You were that person. And in games like Heavy Rain, you're controlling that character like they're almost a puppet for you. In our one, you're outside their body. You're almost like the mind of that character.
It's more like a moving camera.
And so you're a camera looking at their life and guiding them to move through it. So you play from this slightly second-person perspective. That means the characters are never going to break character. They're always going to do stuff which matches for them. If you're playing as the character or in control of the character, then you can go and walk off a cliff or run into a wall for 5 minutes, which that person would never do.
Yeah.
In our game, the characters are 100% consistent all the time.
So it's very linear in that
point. It is really quite linear, this game. We have one beginning and we have one ending. There is no way you can change this accident. This is a real world drama. This is about real people having real life situations. And you can't go back and change accidents like this. I mean, if we live long enough, this is going to happen to all of us. Maybe not this exact circumstances, but one day we're going to wake up and a person we care about is going to be gone from our life. And that's terrible when that happens to you. It's an awful, awful thing, but we all have to carry on. And so we're creating this story in a way that is real, that it's going to happen. No matter what, it's going to happen. And then it's about coping with that. It's trying to find the meaning of that person's life. And by assembling kind of the fragments, it's about pulling together that meaning and understanding what they meant to you.
I think it's very beautiful that topics like this are now covered in video games, you know, because that I feel like games can be so much more than just like action and killing people, actually.
Yeah.
But why is it always like the indie games that pick up these topics?
I think it actually reflects the cinema quite a lot. I mean, it's a fairly safe bet to make a superhero movie.
Yeah.
If you're going to make the X-Men, you're going to make the Avengers. You know you're going to have people go in there because we all like to be entertained. We all like to have fun in our spare time. That's one of the things we like to do with our lives, and that makes complete sense. And the games industry, the mainstream games industry, bets on the safe bets. If you're going to invest $500,000 or $500 million in making something, you want to make sure you're going to get your money back from that. And that's completely fine. Indie teams, maybe we're not betting quite so big, so we can take a few more risks. And so those risks are sometimes stepping outside. Now, we can't compete with The Last of Us for their animation, for the quality of their visuals. We're making something beautiful which fits with the kind of the scope that we've got. But where we can compete with the big players is stories.
Yep.
A good writer, a good story, that's always going to be able to stand alongside some of the AAA titles, because sometimes we can have that unique vision.
I like the diversity that you can have both in this industry.
Absolutely. I mean, it's about expanding what's possible. The Avengers. I love the Avengers movies. I love superhero movies. And if I go to see the cinema and such stuff, I will probably go see that. But at the same time, I'm going to be watching Primer. You know, weird little indie movies or other, like, some of the really obscure stuff that's really hard to follow. You're like, that was really interesting. Or you watch a Razorhead and go, no, that was too much for me. That's almost unwatchable. But that's a brilliant experience to have gone through. But if you look at mainstream movies, you see things like The Avengers, but you also see things like Schindler's List. Mm. Now, you walk out of the Avengers movie and go, God, that was fun. You're not going to walk out of Schindler's List and go, that was fun. But they're both considered films. They're both part of that industry. And the feeling you get from it isn't what defines it. It's the technical medium. Yeah. So we're using games medium.
Yeah, and video games can be more than just, I want to have fun, you know?
Yeah, we think so, yeah.
I think people who play this, they know what to expect.
Yeah,
I guess.
I hope so.
I will play fragments of him, and I won't expect to have like 2 hours of huge fun and get out of it. Yeah, that was awesome.
Yeah.
But I want to get out of it and like being touched.
Yeah, I know. I think we. I hope we're on track for doing that. Yeah. We've had really positive responses from people who've seen more of the game in kind of very very private situations, and people really they're completely engaged with this story. They're engaged with the emotions of it. It is something that we can do with games. And we're not saying that we need to stop making great entertainment blockbusters, because, well, we all play those as well. I'm going to be going home and I'm going to be playing the latest Batman game. Elwin's going to be back on Destiny, because he loves it. We are all playing these games, but I'm also lining up Life is Strange, because I want to see something else. That's and it's about example, having a huge range of games. Make more games. Yeah. Don't stop making one type and move to, it has to be all art. No, we want to make more games for more people and just expand the medium and have great fun with the potential of what we can do here.
This game is coming out for Xbox One as well.
Yeah, Xbox One and PC confirmed.
Yeah, I think it's... What's your experience that it seems like the big publishers try to pick up indie developers nowadays?
A little bit, I think. I think Microsoft actually been incredibly supportive of us. They've been really great to work with the ID Xbox team.
Yeah.
We were speaking with Chris Challo a couple of days ago. He was really passionate about this project. They've been really, really good in getting us on there. And I think they themselves, they love the big games and they also like the small games. They love the indie stuff because they have that very big, wide view of the industry. They really look at this stuff and they go, what else can we do? What haven't we? Where are the paths less trodden? And we want to walk down those paths and see those places too. It's really about exploring the domain that we have.
Great. Good luck with the game. When is it coming out?
We're looking for release early next year, around the end of winter, start of springtime. So around about February to April. Certification takes a little bit unpredictable times. So we're not entirely sure, but it'll be early 2016 is the plan.
Thank you. Thanks, mate. Good. Have a good Gamescom.
Thank you very much. Thanks for talking to us.
So, das war Dr. Mata Hekes, Game und Narrative Designer, ein Kollege also. Deswegen finde ich seine Arbeit besonders interessant und ich freue mich total auf Fragments of Him, weil das sah super interessant aus. Ich mag solche Narrative Exploration Spiele und war schon ziemlich angetan von der kurzen Demo, die wir da gesehen haben. Also wenn ihr solche Spiele mögt wie Gun Home und euch das nicht so stört, dass man da jetzt nicht so viel Interaktion hat, sondern eher zuhört und so eine interaktive Geschichte spielt, dann dürfte das auf jeden Fall ziemlich interessant für euch werden. Die anderen können sich ja weiter darüber streiten, ob das ein Spiel ist oder nicht. Hier ein kleiner Verweis zu dem Podcast zu Everybody's Gun to the Rapture. So, das waren noch die drei letzten Interviews, die ich übrig hatte von der Gamescom. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde das ganz gerne nächstes Jahr wiederholen und auch generell auf Veranstaltungen immer wieder mal kleinere Indie-Entwickler für ein Interview vors Mikrofon holen, weil ich hoffe, dass man dadurch dann vielleicht auch ein paar Sachen entdeckt, von denen man sonst nichts gehört hat in der großen Fachpresse, weil oft ist es so, dass der Fokus ja eher auf den großen Mega-Blockbustern liegt und nicht so und die kleineren Sachen halt einfach extrem untergehen. Ich glaube aber, dass gerade so kleine Produktionen unheimlich interessant sein können, auch für die allgemeine Spielerschaft, weil da einfach neue Perspektiven sich auftun, neue Spielkonzepte zutage treten, einfach ungewöhnliche Geschichten dann auch erzählt werden. Und wer weiß, solche Sachen könnten dann ja auch Schule machen und dann in größeren Produktionen ja auch teilweise auftauchen. wie zum Beispiel Sachen von Tale of Tales, die Sunset rausgebracht haben. Dort haben die Entwickler von Uncharted zum Beispiel gesagt, wow, es gibt Spiele von Tale of Tales, wie zum Beispiel The Graveyard, die haben uns beeinflusst. Und deswegen haben wir eine Sequenz, wie zum Beispiel die Dorfsequenz aus Uncharted 2, in unser Spiel eingebaut. Insofern, das befruchtet sich gegenseitig. Große Spiele beeinflussen kleine Spiele und kleine Spiele beeinflussen große Spiele. Und ich hoffe sehr, dass solche Interviews die Aufmerksamkeit so ein bisschen halt auch auf die anderen kleinen, schönen Indie-Produktionen lenkt. So, jetzt habe ich euch genug zugelabert. Der Sonntag ist ja noch frisch. Deswegen hoffe ich, ihr hattet Spaß und ich freue mich über eure Kommentare und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende oder einen guten, nee, nicht oder, sondern und einen guten Start in die Woche. Bis dann. Tschüss.